Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören.
Wir haben so eine Miniserie. Ich werde heute darüber predigen. Dann nächsten Sonntag gibt es einen Familiengottesdienst und danach gibt es nochmal eine zweite Predigt zu diesem Thema beziehungsweise. Und wer hat noch keinen Apfel gegessen heute Morgen? One apple a day keeps the doctor away. Wer möchte eine Hälfte?
Gibt es irgendjemand, der eine Apfelhälfte haben will?
Wer hat gestreckt? Also der Malte. Ey, der Malte, der hockt immer in der ersten Reihe hier, den feiere ich, den Junge. Noch eine Lady, die Ulrike, möchte auch noch einen halben Apfel, kriegt auch noch einen halben Apfel. Und ich wurde nach dem Titel meiner Predigt gefragt, da wusste ich es noch nicht, heute weiß ich's. Der Titel der Predigt heißt, warum du kein halber Apfel bist. Okay? Darum geht's, warum du kein halber Apfel bist. Beziehungsweise heißt diese Serie BZW, Punkt, abgekürzt. Wir benutzen es in manchem Kontext, um etwas zu konkretisieren, um etwas noch genauer, deutlicher darzustellen, bewusster zu machen, oder? Wenn ich sag, Sabine ist meine beste Freundin, beziehungsweise sie ist meine Ehefrau, dann ist das nochmal konkretisiert. Und wir wollen mal Beziehung, jeder von uns erlebt Beziehung, wir wollen mal Beziehungen konkreter anschauen, durch das Wort Gottes, durch das, was Gott uns mitgegeben hat für unsere Beziehungen. Und lass uns mal im Psalm 73 reingehen, Psalm 73, Vers 25. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Hey, toller Liebesbrief, oder? Also wenn du Inspiration suchst, hier Psalm 73, oh, schreibt Liebesbriefe, ja? Es ist wertvoll, wichtig. Und ich habe eine ganze Kiste davon, auf die meine Kinder heiß sind, die aber gut versteckt ist, wo ich meiner Frau Liebesbriefe geschrieben habe. In der digitalen Welt, ihr habt nur noch SMS und WhatsApp und E-Mails oder Sprachnachrichten. Ich habe noch richtig Briefe mit Parfüm und so. Liebesbriefe sind ein Schatz, weil etwas zum Ausdruck kommt. Was für ein schöner Liebesbrief. Und ich habe ein Wort ausgelassen, nämlich Gott. Wenn ihr diesen Vers anschaut, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott. Alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Dieser Psalm stammt von Asaf. Asaf lebte zeitgleich mit König David. Er war Lobpreiser, hauptamtlicher Lobpreiser, dort in der Stiftshütte abgestellt und er schrieb einige Psalmen, die meisten kommen von König David, aber Asaf hat auch einige Psalmen geschrieben und so in diesem Psalm 73 ist wirklich ein lohnenswerter Psalm, den du mal ganz durchlesen solltest, weil Asaf beginnt damit, dass er sich umschaut. Er schaut sich um und er sieht gottlose Menschen, Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben, die keinen Glauben haben, sondern die einfach ihr Leben leben und er schaut sich diese Menschen an und er denkt, boah, hey, denen geht's gut. Die haben alles, was man zum Leben braucht. Die sind glücklich, die sind erfolgreich, die machen Karriere und Asaf schaut diese Menschen an, wird ein Stück weit neidisch und dann kommt diese Wende, bis ich in dein Heiligtum ging. Und er schaut sich das Ende an von diesen Menschen. Hey, dieses Materielle, dieses Trachten nach Glück, am Ende ist es immer eine Fahnenstange, wo du oben ankommst und feststellst, hey, das war's doch nicht. Das war's doch nicht, was mein Leben erfüllt, was mich glücklich macht im echten Leben, was das Innerste meines Herzens stillt, wo mir die Freude bewahrt, wo ich den Frieden habe für mein Leben, für meine Entscheidungen. Dieses Ende der Fahnenstange, egal welche Fahne du hochziehst, ob es Geld ist, ob es Beziehungen sind, Menschen sind, ob es eine Frau ist, ein Mann ist, ob es Karriere ist, am Ende dieser Fahnenstange, hey, schau das Ende an. Es ist leer. Es ist leer. Und Asaf, er betritt das Heiligtum Gottes und er stellt sich Gott. Und aus dieser Begegnung heraus entdeckt er, Gott nahe zu sein. Gott nahe zu sein ist mein Glück. So beschreiben es andere Bibelübersetzungen. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Lass uns mal so in Bezug auf Beziehung da hineinschauen. Wenn du dich umschaust, wenn du Single bist, dann kannst du vielleicht denken, boah, hey, schau dir all diese glücklichen Pärchen, Ehepaare an. Die haben jemand 24 Stunden um sich herum, der für sie da ist, der sie glücklich macht. Wie schön ist es, verheiratet zu sein. Vielleicht bist du verheiratet und du schaust dir die Singles an und denkst, hey, wie schön haben's die? Wie schön haben's die? Die müssen niemanden fragen, die können machen, was sie wollen. Die sind freie Vögel. Bei mir ist der Euro nur noch 50 Cent wert. Man kann sich vergleichen in vielen Aspekten, an vielen Punkten. Und auch in der Ehe dann, hey, wenn mein Partner sich nur ändern würde, wenn er anders wäre, dann wäre ich glücklich. Und wir merken, wir haben irgendwo eine Sehnsucht, einen Traum, den wir nachjagen. Und oft, wenn wir ihn haben, in Erfüllung haben, dann ist er leer und entpuppt sich als etwas, was doch nicht dieses wahre Glück mir in meinem Leben gibt. Und so ist es auch mit Beziehung. Hey, wenn du verheiratet bist, dann glücklich, freudig. Wenn du Single bist, dann glücklich, freudig. Ehe ist eine Glückslüge. Möchte ich mal so betiteln als einen ersten Punkt, wenn es um Ehe geht. Das ist nicht das Nonplusultra. Oft wird Beziehung, Partnerschaft so verkauft als ein Amazon Prime Abo. Und wenn du, sobald du verheiratet bist, sobald du einen Ehepartner hast, dann kriegst du alles geliefert. Bekommst du alles geliefert. Ihr lieben Freunde, ich bin jetzt 33 Jahre verheiratet, glücklich verheiratet. Aber ich habe festgestellt, meine Ehe ist kein Amazon Prime Abo. Meine Ehe ist eher so ein Fitnessstudio, wo ich abonniert habe und ich muss was bringen. Ich muss was bringen. Das ist so das Abo, was du in der Ehe schließt. Wenn du in der Ehe drin bist, dann weißt du, Ehe ist ein Verstärker. Ein Verstärker deines Lebens. All das, was du lebst, was dich ausmacht in der Ehe, verdoppelt es sich, verstärkt es sich. Und jawohl, es gibt so viele schöne Aspekte. Verheiratet zu sein ist etwas Schönes. Und ich wünsche es jeder Person, dass du einen Partner findest, diese große Liebe, wo das ganze Leben lang hält und du durchgehst bis ans Lebensende. Und diesen Schatz erlebst, den Gott da hineingelegt hat. Aber in der Ehe wirst du feststellen, dass auch all deine Schwächen, all deine Fehler doppelt hervorkommen, verstärkt werden in der Ehe. Wer von euch schaut, wenn du im Aufzug stehst, in den Spiegel? Du gehst in den Aufzug rein, Da sind Spiegel, sind oft die Spiegel drin. Wer schaut in den Spiegel? Ihr anderen fahrt nie Aufzug, oder? Also, hey, vor allem, wenn niemand dabei ist, oder? Ey, dann wird geschaut. Und wie oft habe ich festgestellt, hey, in diesem Spiegel plötzlich, boah, wie viele Falten sind da und hier ein Haar am Ohr, das habe ich noch gar nicht entdeckt, aber jetzt sehe ich es auch bei in der Umkleidekabine, bei solchen Shopping-Centern, das Licht ist oft viel, viel heller und viel klarer in solchen Läden und du merkst plötzlich so, hey, all das, was nicht so richtig passt und wenn du in eine Ehe hineingestellt wirst, dann ist es plötzlich ein anderes Licht, was dann noch auf dein Leben hinzukommt, was in dein Leben hineinstrahlt. Und dieses Licht offenbart den Stolz in deinem Leben. Wie viel geht's um dich? Um deine Ehre, um dein Gesicht, um deine Befindlichkeiten, um deine Bequemlichkeiten. Dieses Licht zeigt deine Unsicherheit, deine Ängste. Dieses Licht zeigt alle falschen Haltungen, Kontrollzwang, Eifersucht. Es gibt so viele Aspekte, die dann plötzlich zutage treten können. Der Hunger nach Bestätigung. Und ich habe festgestellt in der Seelsorge, viele Ehekrisen sind eigentlich Identitätskrisen. Identitätskrisen. Hast du entdeckt, wer du bist, mit all deinen Stärken, aber auch mit all deinen Schwächen? Und bist du bereit, dich mit deinen Schwächen Gott zu stellen und in diesem Fitnessstudio Gottes dich zu entwickeln hin zu Christus? Es gibt im Alten Testament so diese Geschichte von Jakob. Jakob verliebt sich bei seinem Onkel Laban in ein junges, hübsches Mädchen, Rahel. Und hey, der ist so verliebt, dass er bereit ist, 7 Jahre für dieses Mädchen bei dem Vater zu arbeiten. Boah, 7 Jahre. Jetzt zähl mal dein Jahreseinkommen zusammen, mal 7. Und hey, da heißt es, dass es für einen Jakob vorkam wie ein Tag. Also der hat es gerne gemacht, weil er dieses Mädchen, diese Rahel so geliebt hat. Und dann kommt die Hochzeitsnacht. Am nächsten Morgen wacht er auf und stellt fest, hey, das ist die große Schwester, die mir ins Bett gelegt worden ist, die Lea. Verrückte Geschichte. Und übrigens, hey, nicht alles in der Bibel ist nachahmenswert. Sondern was du in der Bibel liest, ist oft, Gott beschreibt Geschichten von unheiligen, unvollkommenen Menschen, die Fehler machen. Und aus dem Mist dieser Menschen bringt Gott dennoch Gutes hervor. Und er ist mit Lea verheiratet und er geht zu seinem Onkel und sagt, hey, pass mal auf, da ist irgendwas falsch gelaufen, da ist was Falsches mir ins Bett gebracht worden. Und hey, Laban sagt, nee, das gehört sich so. Zuerst muss die ältere Schwester verheiratet werden, bevor man die Jüngere heiraten kann. Du kriegst die Rahel, wenn du nochmal 7 Jahre für mich arbeitest. Und dieser Mann, hey, der ist so voller Liebe und er arbeitet nochmal 7 Jahre, 14 Jahre für eine Frau. Wow, hey, was für eine Liebesgeschichte, oder? Aber schau dir diese Geschichte weiter an und du wirst eins feststellen, diese Liebesgeschichte hat nicht seine Identitätsfrage gelöst. Jakob hatte ein Problem. Ein Problem, er war Fersenhalter, das beschreibt seinen Namen, Jakob, der Fersenhalter, der Betrüger. Er hat von seinem Zwillingsbruder bei der Geburt die Ferse gehalten, festgehalten und er war ein Betrüger, er hat seinen Bruder übers Ohr gehauen, er hatte seinen Vater betrogen, um an Segen heranzukommen, das Erstgeburtsrecht unrechtmäßig zu empfangen und da steckt eine riesen Sehnsucht in seinem Herzen drin, nämlich ich bin nicht genug, ich will mehr. Ich will gesegnet sein, ich will der Erste sein, ich will. Das war so sein Fehler. Und hey, wir machen oft den gleichen Fehler. Wenn ich das finde, wenn ich jene Person habe, wenn das meine Frau, wenn das mein Mann wird, dann finde ich Ruhe, dann bin ich glücklich im Leben. Und Rahel wird für Jakob so eine Projektionsfläche. Wenn ich sie bekomme, dann bin ich angekommen. Aber nach der Hochzeit ist nichts heil, nichts heiler als vorher, sondern du siehst Neid, Eifersucht in dieser Familie. Da ist Konkurrenz, Vergleich, da ist ein Unfrieden. Und wisst ihr warum? Weil Ehe nicht heilt. Weil unsere Träume, denen wir nachjagen und sie dann und denken, jetzt sind wir angekommen, uns nicht heilen kann. Nur Gott kann heilen. Viele Ehen gleich in einem Gerichtssaal. Wer hat Recht? Wer hat angefangen? Wer ist schuld? Und viele Ehen drehen sich um einen Gerichtssaal, wo es um uns, um mich, um meine Belange geht. Und Ehe ist eher dieser Trainingsplatz, wo dich verändern will, wo du lernst Geduld, wo du lernst Vergebung, wo du lernst Demut, wo du lernst Liebe ohne Garantie. Und deshalb, hey, arbeite an deinem Charakter. Such Heilung bei Jesus, nicht im Trauring. Und wenn du verheiratet bist und feststellst, hey, da verstärkt sich irgendetwas in meinem Leben, da kommt irgendetwas hoch, dann such nicht die Schuld beim anderen, sondern schau auf dein Leben. Stell dich in das Licht Gottes. Lass Gott dich heilen an den Punkten, wo etwas hervorbringt. Jakobs Veränderung geschieht nicht im Hochzeitszelt, sondern Jakobs Veränderung geschieht in der Begegnung mit Gott. Und erinnert euch an die Geschichte von Jakob. Er muss seinem Bruder wieder begegnen, den er betrogen hatte. Und er sucht Gott und er geht an einen Fluss und an diesem Jabok, so heißt dieser Fluss, plötzlich begegnet ihm ein Fremder und es ist ein Engel des Herrn, es ist ein Bild hin auf Gott, der mit Jakob ringt und Jakob erkennt, hey, das, was hier geschieht, ist etwas Übernatürliches. Und er sagt, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und dieser Engel des Herrn schlägt Jakob auf die Hüfte und ab diesem Punkt hinkt er, geht hinkend durchs Leben. Aber du siehst nie, dass dieses Hinken für ihn ein Identitätsproblem geworden ist, sondern im Gegenteil, ab diesem Tag hieß er nicht mehr Jakob, sondern er wurde Israel. Streiter Gottes. Und ihr lieben Freunde, hey, unser Glück finden wir nicht in Ehe, in Beziehung. Glück finden wir in der Beziehung zu Jesus. Psalm 73, da steht nicht, wenn ich nur sie habe oder ihn habe, sondern es heißt, wenn ich nur dich habe, Gott. Das ist mein Glück. Das ist das Wichtigste in meinem Leben. Und Identität entsteht nicht durch Besitz, nicht durch Beziehung, sondern durch Gottes Nähe. Du bist kein halber Apfel. Ich habe hier zwei Äpfel verschenkt. Habt ihr die noch? Schon gegessen. Tja, ey, also, was soll ich sagen? So kann es gehen, ne? Du denkst, du bist ein halber Apfel und zack, bumm, bist du schon weg und verspeist und nicht mehr zu haben. Und viele Menschen denken, hey, ich bin nur eine Hälfte. Und ich muss die andere Hälfte suchen. Und wenn ich die andere Hälfte gefunden habe, dann ist mein Leben vollkommen. Dann bin ich ganz. Habt ihr schon mal einen halben Apfel wachsen sehen? Nee. Äpfel entstehen als Frucht von einem Apfelbaum. Und es beginnt mit einem Samen und dann wächst da etwas Wunderschönes und Leckeres und hängt an einem Baum, bis er gepflückt wird. Und genauso du als Mensch, hey, du bist keine halbe Person, halbe Portion, ein halber Apfel, sondern Gott hat dich vollkommen geschaffen. Es braucht nicht einen Partner, einen Ehepartner, einen Lebenspartner, damit du ganz wirst. Schau dir Jesus an. Schau dir Jesus an. Jesus war Single. Sein ganzes Leben lang war er nie verheiratet. Er war Single. Und er war die heilste Person, die es je auf dieser Erde gab. Ich glaube, Jesus war die glücklichste, die fröhlichste, die freudigste, die friedvollste Person, die es jemals gab, war Jesus. Und das ohne Partnerin, ohne Ehefrau. Wenn du dir den Himmel anschaust, dann kann ich dir sagen, im Himmel wird es keine Ehe mehr geben. Warum? Warum gibt es im Himmel keine Ehe? Ist es der Himmel? Manchmal unterhalte ich mich mit meiner Frau darüber. Hey, ist es der Himmel, wenn wir nicht mehr verheiratet sein werden, wenn es keine Ehe mehr gibt? Und jawohl, es ist der Himmel. Auch ohne Ehe ist der Himmel Himmel. Es braucht keine Ehe, um glücklich zu sein. Ein ganz wichtiger Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt. Warum gibt's Ehe? Gott sah, dass es nicht gut ist, dass der Mann alleine ist und er hat Gegenüber geschaffen und es ist die Art und Weise, wie Fortpflanzung auch stattfindet, wo Kinder geboren werden, auf die Welt kommen, wenn sich zwei Partner finden in der Ehe. Das ist was Gott Gewolltes, es ist was Gott geplant ist, Gott geschaffen ist, was Wunderschönes, was Gott da gelegt hat. Aber weißt du, Ehe ist ein Bild auf Beziehung auch, wie Gott mit uns leben möchte. In der Ehevorbereitung, wenn Pärchen bei mir Ehevorbereitung machen und wir kommen so an diesen Punkt, Martin Luther hat es so ausgedrückt, Ehe ist ein irdisch Ding. Also hey, das wird spielt nur eine Rolle hier auf dieser Erde. Im Himmel wird es keine Rolle mehr spielen. Dann sage ich ihnen oft, hey, deshalb genießt eure Ehe auf dieser Erde. Streitet nicht in eurer Ehe. Macht nicht daraus irgendwie es kompliziert oder ein Stück Hölle, sondern lebt ein Stück Himmel hier auf der Erde damit, in eurer Ehe, in eurer Beziehung. Aber es ist ein irdisches Ding. Und letztendlich ist es dieses Bild, wo Gott mit uns Menschen Beziehung haben möchte, in Beziehung treten möchte. Eine Beziehung, die tief ist, eine Beziehung, die hält, die Treue hält, die erfüllend ist. Gott allein, er ist mein Glück. Das ist das, was Asaph hier beschreibt in Psalm 73. Im Neuen Testament findest du Philipper Kapitel 4, von Paulus, wo er sagt, ich habe gelernt, in jeder Lage zufrieden zu sein. Im Gefängnis, hey, ich bin zufrieden, sagt Paulus. In der Freiheit, ich bin zufrieden. Als Single, ich bin zufrieden. Und warum, Paulus, bist du zufrieden? Weil Christus genug für mich ist. Christus ist genug für mich. Und deshalb, ihr Lieben, hey, wir müssen lernen, hinter diese Romantik durchzuschauen und festzustellen, lerne Zufriedenheit bei Gott. Entwickle ein Gebetsleben, wo du lernst, Gott nahe zu sein und wie er dich trägt. Füll deine Identität mit Gottes Wahrheiten und mach dich nicht abhängig von Komplimenten von Menschen oder von einer Partnerin oder Partner, der dir Komplimente macht. Wenn dich was triggert, wenn dir was aufstößt, dann frag dich, hey, was zeigt mir dieser Spiegel? Was zeigt mir, wenn ich jetzt gerade in diesem Lichtkegel drin bin, was kommt da hervor? Und ich bringe es Jesus. Ich habe hier einen Satz aufgeschrieben. Hey, schreib ihn dir auf, wenn du verheiratet bist oder noch nicht und auf der Suche bist. Dein Partner darf dich verfeinern, aber nur Christus darf dich definieren. Hey, deine Identität, das, wer du bist, holst dir von Jesus und nicht von Menschen. Ich möchte dich mal fragen, wenn du für immer Single wärst, wäre Gott genug für dich? Wenn du für immer Single wärst, wäre Gott genug für dich? Lass uns den Schluss von Asaf nochmal anschauen. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Hey, bestimmt die Suche dein Leben, dein Denken, oder bestimmt Gott dein Leben, dein Denken? Ehe, nicht Ehe ist Glück, nicht Bestätigung ist mein Glück, sondern Gott nahe zu sein ist mein Glück. Wie trainiert man diese Nähe? Und da möchte ich jetzt noch praktisch werden. Und es betrifft uns alle in unserer Nachfolge mit Jesus. Wenn du mit Jesus verbunden sein willst, wie können wir diese Nähe trainieren? Und schau bitte nicht nach dem Spektakulären, nach der Gänsehaut, nach diesen Momenten, wo es dich schüttelt und du denkst, boah, Gott ist da, sondern mach eine Kontinuität aus deinem Leben, in deiner Nachfolge, geh die Schritte Tag für Tag. Und da habe ich ein paar Punkte, die ich euch noch mitgeben möchte. Nämlich das erste ist Regelmäßigkeit. Bring Regelmäßigkeit in deine Nachfolge mit Jesus. Hey, wenn du einmal im Jahr Zähne putzt, ich verspreche dir, das wird dir nicht helfen. Es wird dir nicht helfen, sondern du hast dir Gewohnheit draus gemacht, so zweimal mindestens deine Zähne zu putzen und es ist gut und jedes Mal belohnt dich der Zahnarztbesuch, wenn du das praktizierst und wenn du das tust, deine Zähne regelmäßig zu putzen. Und genauso in unserer Beziehung mit Gott, mach es zu einer Gewohnheit, dass du dich Gott stellst jeden Tag. Nicht einmal im Jahr 3 Stunden, die ich Gott gebe, auf einem einsamen Berg irgendwo, sondern jeden Tag 20 Minuten, wo du dich abschirmst von deinem Handy, von jedem äußeren Einfluss, der auf dein Leben irgendwie reinkommen kann, sondern wo du sagst, Gott, diese 20 Minuten, die gehören dir. Möchte ich in der Beziehung dir begegnen. Und du schlägst deine Bibel auf und du liest dieses Wort Gottes und du betest, Herr, sprich zu mir durch dieses Wort, und du sprichst mit Gott über diesen Text, den du gelesen hast. Du stellst die Fragen an Gott für diesen Text und dann bist du still und du hörst zu, was Gott redet. Und dann schüttest du dein Herz aus. All diese Punkte pflegen Beziehung mit Gott. Sei ehrlich. Ehrlich bei Gott. Keine fromme Show, kein Smalltalk mit Gott, sondern wenn du dir Psalm 73 anschaust oder Psalme generell, dann stellst du fest, wie diese Menschen ihr Herz ausschütten bei Gott, wie sie ihren Frust, ihren Zorn, ihre Wut, ihren Ärger über Menschen, über Umstände, Situationen bei Gott ausschütten. Bei Gott darfst du ehrlich sein, der hält es aus. Und übrigens, wir beten nicht, damit wir Gott informieren, was bei uns alles los ist. Das weiß er. Wir beten, um Gott Anteil zu geben, an unserem Anteil haben zu lassen an unserem Leben. Das ist Beziehung. Das macht Beziehung aus. Bei Gott darfst du ehrlich sein, wie du dich fühlst. Achte nicht auf Gefühle in der Beziehung, sondern orientiere dich an der Wahrheit Gottes in der Bibel. So im Leben, lass dich nicht vom Wetter leiten. Oh, hey, heute ist Nebel, dann gehe ich nicht aus dem Haus, sondern hey, schalt dein Navigationsgerät ein, wenn es gefährlich ist, wenn du den Weg nicht kennst, wenn es neblig ist, dann lass dich vom Navigationsgerät leiten und führen. Und genau das ist die Bibel, Gottes Wort, die Wahrheit Gottes für unser Leben. Markier dir Verse, was sagt Gott in mein Leben hinein, über mein Leben. Und Nähe entsteht durch Wahrheit, durch Ehrlichkeit, nicht durch Gänsehaut. Nah zu sein, Gott nah zu sein. Wenn du in einer echten Beziehung lebst, die trägt und die stark ist, dann ist Stille auch etwas ganz Schönes, weißt du das? Dann ist Stille nicht peinlich. Oh, hey, was können wir jetzt machen, was können wir reden, damit es jetzt hier nicht peinlich wird, sondern hey, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, manchmal sitzen wir da und wir genießen einfach den Moment. Und genauso auch in unserer Beziehung mit Gott, halt Stille aus, pflege Stille, wo nicht immer du redest, sondern wo du still bist bei Gott. Elia begegnete Gott nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, sondern im leisen Säuseln. Gott spricht in der Stille in unser Leben oft hinein. Und noch ein letzter Aspekt, der Nähe hervorbringt, der Gehorsam im Alltag. Wisst ihr, wie ein Muskel wächst? Durch Belastung. Dadurch, dass er praktiziert wird. All das, was Gott in dein Leben reinspricht, Wahrheiten, die du in der Bibel entdeckt hast, fang an, sie zu praktizieren. Vergib Menschen, weil es Gott will, dass wir anderen vergeben, wie er uns vergeben hat. Und du merkst, wie plötzlich da Gott wirkt, in dein Leben hineinspricht. Diene anderen. Lass dich nicht bedienen von deinem Partner, von anderen Menschen und es geht um dich und um mir, meiner, mich, sondern sei du ein Diener, der orientiert ist, anderen Menschen Gutes zu tun, weil es Gottes Wille ist. Weil Segen im Geben offenbar wird. Lebe erkannte Wahrheiten aus. Nähe vertieft sich im Gehorsam. Du bist kein halber Apfel. Du bist ein ganzer Apfel. Und dieser Apfel, der ist gereift an einem Baum. Hey, was für ein schöner Apfel. Schön rot. Ich liebe Äpfel, ich beiß da gern rein. Und gewachsen am Baum. Wir haben es noch nicht geschafft, einen Apfel irgendwie künstlich Mutation hervorzubringen, sondern es braucht diesen Stamm, es braucht diese Wurzeln, wo dieser Apfel verbunden ist, bis er reif ist. Und genauso unser Leben, verbunden mit Gott, in der Nähe zu Gott, da kommt die Reife rein, da kommt die Heilung hinein, da kommt die Fülle hinein, da kommt der Segen hinein, weil Gott dein Glück ist. Ihm nahe zu sein, ist dein Glück. Ich möchte bitten, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt. Und ich möchte bitten, dass wir aufstehen von unseren Plätzen und wenn du dich hinstellst, dann mach dir bewusst, Gott ist da durch seinen Heiligen Geist, auch heute Morgen. Und er will dir begegnen in seiner Liebe, in seiner Freundlichkeit. Gott ist derjenige, der dich geschaffen hat, der dich gewollt hat, der aus dir ein Beziehungswesen gemacht hat, damit du in Beziehung treten kannst mit ihm. Und in Jesus Christus hat sich dieser Gott offenbart und er ist der Weg zum Vater, sagt die Bibel. Er ist derjenige, der uns Gott nahe gebracht hat und wir dürfen zu ihm kommen. Und ich möchte beten für dich heute Morgen hier. Ich möchte beten für Menschen in diesem Raum und du hast ein Identitätsproblem. Ich möchte es mal so auf den Punkt bringen. Du denkst, ich bin nur ein halber Apfel, mir fehlt irgendetwas. Und ich möchte dir sagen, was dir fehlt, ist diese Beziehung zu Jesus Christus. In dieser Verbundenheit mit Gott zu leben, aus dieser Beziehung zu schöpfen. Zum einen diese Rettungsliebe, diese Rettung, die Jesus gebracht hat für unser Leben. Kein Mensch kann dein Retter sein. Kein Mensch. Und Ehe ist kein Rettungsboot. Vielleicht ist Ehe ein Segelboot, wo eine zweite Person drin sitzt. Es braucht trotzdem diesen Wind des Geistes in unserem Leben, der uns voranbringt. Und ich möchte beten, beten um Erfüllung in deinem Leben. Ich möchte beten, dass du Gott begegnest, dass du dich neu auf die Suche nach diesem Gott machst, dass du aufhörst mit Vergleichen. Wenn, dann würde es mir gut gehen, dann wäre ich glücklich, sondern dass du stehst vor Gott heute Morgen in seiner Gegenwart und er ist genug. Er ist genug. Du kannst ein Handy nicht mit einem anderen Handy aufladen. Es braucht diese Steckdose und Gott, er ist die Quelle des Lebens. Und für wen darf ich heute Morgen beten und du sagst, hey, ich brauche diesen Gott. Ich möchte mich neu auf den Weg machen, ihn zu suchen, ihn zu erkennen. Dann heb doch einfach mal die Hand an den Platz, wo du bist. Gott sieht deine Hand. Halleluja. Jesus. Halleluja, Herr. Komm, lass uns alle unsere Hände ausstrecken. Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Kannst du dieses Gebet sprechen? Kannst du das zu deinem Gebet machen, heute Morgen? Und hinter allen Träumen, hinter allen Wünschen, Jesus Christus vorne anzustellen. Halleluja. Jesus, Herr, wir beten um deine Fülle. Herr, du siehst all die Hände, die sich ausstrecken. Und ich bete, Herr, dass du kommst und dass Menschen dich erleben, dich erfahren hier in diesem Gottesdienst. Du bist der Gott, der Mangel ausfüllt. Halleluja. Herr, wir wollen unser Glück suchen. Nicht in allen Dingen, nicht in anderen Menschen, sondern bei dir, Herr, ist Freude die Fülle. Herr, bei dir, das sind die Lieblichkeiten zu finden, nach denen wir uns sehnen. Und ich bete um Begegnungen. Herr, in dieser Woche, dass Menschen sich neu darauf ausrichten, dass Menschen neu diese Schritte gehen, näher Gott hin zu dir. Deine Nähe suche ich. Herr, du wirst sie füllen. Im Namen Jesus. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folg uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.